Gute Pflege? Keine Frage. Das sind die großen Momente und kleinen Herausforderungen. Denn Altenpflege braucht Mut, Empathie und Überzeugung. Und Menschen, die dafür gemacht sind. Darüber sprechen wir an jedem zweiten Dienstag. Wir freuen uns auf euch.
Es kann nur sein, dass irgendwann mal die Klingel bei mir geht. Amazon hat mir gerade geschrieben, dass noch 7 Stops entfernt.
Oh, aber 7 Stops, das können Tage sein. Und das passiert ja immer dann, wenn man auf irgendwas wartet.
Richtig. Das warte ich jetzt auch gerade. Mir ja. Buchstützen bestellt.
Oh, das ist sehr erwachsen.
Ja, aber tatsächlich im Herr-der-Ringe-Style. Ich weiß nicht, kennst du Herr-der-Ringe, bist du da?
Wenn ich das jetzt ehrlich beantworte, die als Herr-der-Ringe-Fan, dann können wir das Gespräch vielleicht nicht fortsetzen. Also
die Meldung Podcast wurde beendet wegen Disput über Herr-der-Ringe. Nee, alles gut.
Nee, ich bin ein großer Harry-Potter-Fan und dann dachte ich, dann ist es ja bestimmt naheliegend. Aber ich bin leider ein bisschen eingeschlafen, weil ich dann dachte so, wie lange laufen die denn jetzt noch durch die Gegend? Wann passiert denn jetzt mal was? Die laufen so viel rum.
Ja, am Anfang schon.
Das hätte ich schon noch länger durchhalten müssen.
Ich mache gar keinen Hehl draus, dass ich ein Nerd bin. Also ich lebe das. Ich bin totaler Herr-der-Ringe-Fan und das weiß auch jeder in meinem Umfeld. Und ich bin da auch stolz drauf.
Okay, aber das trifft sich ja gut. Da fällt mir eine phänomenale Überleitung ein. Weil ja heute in der Podcast-Folge bist du ja auch Experte sozusagen. Also wir sprechen jetzt nicht über Herr der Ringe, aber ich will so mal deinen anderen Expertenstatus befragen. Ich hatte nämlich vor kurzem das Gespräch mit einer Freundin, die erzählt hat, dass sie jetzt gerade auf der Suche nach einem Pflegeplatz ist für jemanden aus ihrer Familie. Und da habe ich gemerkt, ich konnte ihr, glaube ich, schon so ein bisschen weiterhelfen, aber ich konnte ihr jetzt nicht ganz konkret sagen, was musst du jetzt eigentlich tun. Also ich konnte ihr sagen, wen sie fragen kann. Das war auch schon gut.
Ja.
Aber ich habe mich gefragt, was sind denn so die ersten Tipps, die man jemandem an die Hand geben kann, der jetzt so ganz neu mit dem Thema konfrontiert ist, dass er sich irgendwie mit einem Pflegeplatz auseinandersetzen muss?
Gut, da müssen wir jetzt mal nach ganz, ganz vorne spulen. Ich glaube, das Erste und das Wichtigste ist erstmal, dass man so früh wie möglich drüber spricht. Das heißt, auch mit den Betreffenden spricht, vielleicht schon bevor irgendetwas passiert ist, weil ich erlebe das oft im Heim oder halt in unserer Einrichtung, dass die Mama, Oma, wer auch immer gestürzt ist, Oberschenkel, Halsbruch, dann zur Pflege und das so aus nichts herauskommt und dann das alles sehr, sehr stressig für die Angehörigen wird, weil halt unglaublich viel zu klären ist, auch mit bürokratischen Hürden teilweise verbunden, wenn noch nichts geregelt ist. Deswegen, man fängt am besten damit an, indem man drüber spricht und vielleicht auch mit den zukünftigen Bewohnern, so nenne ich es jetzt einfach mal, drüber spricht, was sie sich wünschen, was sie sich vorstellen, ob sie, egal ist, wo sie hinkommen, ob sie irgendwo in Heimat nahe möchten, bei den Kindern möchten, unterkommen möchten, also in der Gegend und so weiter. Das wäre Step 1. Dann würde ich sagen, das Nächste wäre auch ganz wichtig, dass man die Zuständigkeiten klärt in Form von Vollmachten, dass man dann auch berechtigt ist, etwas zu tun. Also wir begegnen immer wieder den Fall, dass eben nichts geregelt ist und dann hat man große Probleme, weil wenn niemand unterschriftsberechtigt ist und vielleicht der Bewohner aufgrund von einer Demenz oder von irgendeinem anderen Vorfall auch nicht mehr fähig ist, eine rechtsfähige Unterschrift zu leisten, dann wird es schon mal ganz schwierig. Und bis dann ein Betreuungsgericht eingeschaltet ist und die Betreuung eingerichtet wurde über Amtswege, dauert es halt auch ein paar Wochen. Deswegen, das wäre der zweite Schritt. Und dann kommt es natürlich drauf an.
Aber warte noch mal ganz kurz an der Stelle, habe ich noch eine Rückfrage. Und zwar, was ist jetzt so deine Erfahrungswert nach deiner Einschätzung, wie viel Prozent ungefähr aller Menschen, die jetzt ins Pflegeheim kommen, haben das alles geregelt, was du jetzt gerade gesagt hast?
Oh, schwer zu sagen, weil oft fangen schon welche dann an, wenn sie schon im Krankenhaus sind, sich drum zu kümmern. Ich würde sagen, so 70% sind relativ gut vorbereitet.
Also echt? Ah, krass. Okay.
So 60-70, das zumindest die Vollmachten geregelt. Ja. Zumindest die bei uns dann.
Weil das finde ich schon relativ viel. Ich hätte jetzt mir auch vorstellen können, dass es noch viel weniger ist.
Ja und nein, es ist halt jeder Dritte bis Vierte hat es halt nicht. ist dann halt die andere Kehrschlüssel. Also gebe ich dir recht, es sind relativ viele, ist immer noch besser als jeder zweite. Aber wenn du bei jeder dritten oder jeder vierten Aufnahme erstmal prüfen musst, ob das alles auch so Bestand hat und Richtigkeit hat. Und das sind ja auch nur die, die uns erreichen, Aufnahmen. Also oft tatsächlich melden sich die im Vorfeld für unsere Interessentenliste oder Warteliste, wie man es jetzt auch immer nennen möchte, die das alles schon geregelt haben, stehen dann auf unserer Warteliste. Und die werden entsprechend halt auch bevorzugt, wenn wir einen Platz frei haben. Während die, die halt nichts geregelt haben, die rufen dann halt oft auch quasi so spontan an, meine Mama wird morgen entlassen, haben sie einen Platz frei. Ja. Und so welche Anrufe kriegen wir sehr oft. Das ist tatsächlich eigentlich fast unser täglich Brot. Es darf viel über so kurzfristige Sachen laufen müssen, was mitunter die Angehörigen für sehr große Herausforderungen stellt. Also ich höre dann auch immer wieder, sie sind das 50., 60. Haus, was ich anrufe, und ich kriege nur Absagen. Und das ist halt der Grund, weil die sich drum kümmern frühzeitig, die stehen dann auch schon auf Wartelisten und so weiter und werden dann halt auch eher aufgenommen, weil sie halt quasi schon den sprichwörtlichen Fuß in der Tür haben.
Vielleicht klammern wir mal aus, dass man schon auf einer Warteliste steht, weil das ist wahrscheinlich schon eine fortgeschrittene Vorbereitung.
Ja, auch da gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Ich habe tatsächlich Interessenten bei uns auf der Liste stehen, die stehen da schon seit sehr langer Zeit drauf. Die waren dann mal selber oder vielleicht mit ihren Familien da, haben sich die Einrichtung angeguckt, haben sich die Zimmer angeguckt und haben gesagt, okay, das möchte ich, ich setze mich auf die Liste. Und wenn ich irgendwann mal so weit bin, dann rufe ich an und sage, okay, jetzt ist es akut und dann wird das nächste Zimmer in der Regel dann quasi an jemanden vergeben oder das übernächste. Aber quasi dann ist der Weg deutlich kürzer. Mhm. Deswegen, ich kann es nur empfehlen, sich frühzeitig auch damit auseinanderzusetzen, sich auch Einrichtungen anzugucken, solange man es vielleicht noch selber kann. Und man merkt dann vielleicht auch, okay, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also das erleben wir dann auch immer wieder, dass Bewohner am Anfang vielleicht sehr skeptisch und eher negativ eingestellt sind. Aber wenn sie sich mal die Einrichtung angucken und dann auch feststellen, okay, eigentlich hat es ja auch ein paar Vorteile, dass das die Akzeptanz schafft. Weil nichts ist schlimmer, wenn jemand zu uns kommt, der aber gar nicht will eigentlich und der sich damit noch nie auseinandergesetzt hat und jetzt vor veränderte Tatsachen gestellt wird, weil die Pflege zu Hause nicht mehr leistbar ist. Und das gibt's ja. Also es ist aber auf der anderen Seite auch einfacher gesagt als getan. Das muss ich an der Stelle jetzt einfach direkt mir so halb widersprechen, weil manche zukünftige Bewohner möchten von dem Thema gar nichts wissen.
Ja.
Und auch dazu, da kann man noch so viel drüber reden und so weiter. Da, das brauche ich noch nicht, das muss nicht sein, das will ich nicht und so weiter und so fort. Auch das gibt's.
Also was muss ich dann jetzt aber konkret machen? Oder anders gefragt, wo kriege ich die Infos her?
Es gibt ja so Pflegestützpunkte, die zum Beispiel auch, so sei es schön, kann man einfach Pflegestützpunkt eingeben bei Google oder Suchmaschine ihrer Wahl und entsprechenden Ort. Und die gibt es zum Beispiel. Genau, was man tatsächlich dann konkret tun muss, ist auch bei der Kranken- bzw. Pflegekasse anrufen und einen Antrag auf Kurzzeitpflege stellen oder quasi vollstationäre Pflege. Man muss sagen, wenn es aus einer Krankenhausentlassung her resultiert, dann hilft in der Regel der Sozialdienst im Krankenhaus dabei und steht da mit Rat und Tat zur Seite. Mit denen haben wir auch mitunter ein gutes Verhältnis, beziehungsweise so kurze Wege manchmal, wenn es drauf ankommt. Also die helfen dann auch. Das ist schon mal das Wichtigste eigentlich, dass die Kasse informiert ist, dass man den Antrag stellt, dann kriegt man so ein Antragsformular zugeschickt, das muss man ausfüllen. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich selber muss es in der Regel ja nicht ausfüllen und privat musste ich es auch noch nicht ausfüllen. Aber wenn ich so mit den Angehörigen spreche, haben die eigentlich überwiegend auch gute Erfahrungen gemacht, wenn man dort dann anruft und sein Problem schildert, dass dort dann auch geholfen wird. Also waren jetzt so die letzten Rückmeldungen. Genau. Es kommt ja oft vor, das finde ich dann auch gut, dass Angehörige anrufen und sagen, so langfristig suchen wir einen Platz, wir haben aber keine Ahnung, könnten wir einen Beratungstermin haben. Dann laden wir die ein, dann setzen wir uns zusammen hin. Und da finde ich es immer schön, wenn die betreffende Person mitkommt Und dann erzähle ich das Gleiche wie jetzt im Podcast, erzähle ich dann quasi auch den Angehörigen, was man alles machen muss, was man regeln muss, wo man wie hingehen kann. Und dann gebe ich noch eine Infomappe von uns mit, wo ein paar Sachen drinstehen, wo auch eine Visitenkarte von mir drin ist, mit Telefonnummer und vor allen Dingen E-Mail-Adresse. Und genau. Und das, finde ich, ist auch ein guter Weg. Gerade wir als Einrichtung im Ort sind halt für Leute im Ort auch der erste Ansprechpartner dafür.
Ja.
Also dieser Verantwortung muss man sich dann schon auch bewusst sein, so als Einrichtung, dass wir ja quasi, wenn jemand im Ort dann Thema hat, dass er da dann natürlich auch dran denkt, auch rufen wir mal einen Talblick an und fragen einfach mal. Oder halt auch in anderen Einrichtungen logischerweise, wo es halt quasi so ist.
Umfangreiche Antwort, aber ich glaube auch komplexes Thema, beziehungsweise was einfach auch mit viel Unsicherheit verbunden ist, weil es natürlich, wie du sagst, klar, je mehr man schon geklärt hat, desto einfacher ist es. Aber diese Hürde, sich damit auseinandersetzen zu wollen, ist natürlich doch irgendwie, glaube ich, oft.
Ich kann es nur betonen, weil das aktuell auch wieder bei uns ein Thema ist und immer wieder Thema sein wird und auch in der Vergangenheit Thema war. Kümmert euch um die Vollmachten.
Mhm.
Weil ohne das, man kommt nicht weiter. Man ist komplett aufgeschmissen, bis dann ein Amtsrichter sagt, okay, du hast jetzt die Betreuung.
Ja.
Dann kommt man weiter, aber bis dahin ganz schwierig.
Jetzt haben wir tatsächlich ganz schön lang gesprochen. Wir haben uns aber noch ein Thema vorgenommen, was wir jetzt trotzdem, glaube ich, mal noch kurz anreißen. Mal gucken, wie weit wir noch ins Detail tatsächlich gehen. Und zwar bin ich darauf gekommen, weil eine Kollegin mir das mal so zugerufen hat, dass sie das super interessant findet. Ist vielleicht auch, was man von außen vielleicht gar nicht so krass wahrnimmt. Und zwar ist das Stichwort Geografiearbeit. Klingt ja ein bisschen immer wie Geschichtsunterricht.
Ja.
Also vielleicht erklärst du mal kurz, was das überhaupt damit auf sich hat.
Ja, also unter Biografiearbeit versteht man, dass man die Erfahrungen und die Lebensgeschichte des Bewohners in unsere Pflege mit einbezieht. Fängt mit ganz banalen Sachen an, wie Lieblingstrinken und Lieblingsessen. Das ist ja für uns alle ein Highlight. Und wenn man das weiß und das vielleicht dann auch mal so anbieten kann oder so, ist das halt für den Bewohner toll. Aber natürlich auch geht es auch darum, vielleicht schwerwiegende Schicksalsschläge, wo man einfach vielleicht in der Pflege berücksichtigen muss. Also wenn man jetzt zum Beispiel Bewohner hat mit traumatischen Erfahrungen oder mit Missbrauch oder Fällen und so weiter, die reagieren natürlich anders auf Pflege, weil das ja auch was Intimes ist. Und dann gibt es zum Beispiel auch, kann dann immer passieren, dass es zum Beispiel Frauen gibt, die keine Männer in der Pflege haben wollen.
Ja.
Das ist so ein klassisches Beispiel aus der biografischen Erfahrung heraus. Deswegen ist das ein sehr wichtiges Thema, um die Bewohner gut verstehen zu können.
Und wie bekommt ihr diese ganzen Infos?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, weil vieles ergibt sich ja so im Zwischengespräch. Es gibt auch einen Biografiebogen von der Heimstiftung oder von unserem Programm. Mit Zwischengespräch meinte ich gerade, dass man ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung heraus, dass ich mich ja mit den Bewohnern unterhalte.
Ja.
Und man unterhält sich ja, wenn man sich tagtäglich sieht, auch immer über vieles und dann kriegt man immer mehr raus. Der Biografiebogen ist am Anfang bei Aufnahme quasi dafür da, dass man so ein grobes Gesamtbild bekommt. Da helfen dann auch die Angehörigen vielleicht mit oder der Bewohner selber, weil nicht jeder Bewohner kann noch so viel sagen, aber es gibt auch welche, die erzählen da liebend gerne.
Also da geht es dann drum, vielleicht, wie ist so mein Leben verlaufen, was habe ich beruflich gemacht, hatte ich Kinder, wo habe ich gelebt, so solche Dinge, oder?
Genau, das ist dann quasi wie so ein kleiner Lebenslauf, ein bisschen ausführlicher, aber gerade die wichtigen Sachen, wie du schon gesagt hast, Beruf ist für uns alle was sehr Prägendes in unserem Leben. Und auch wenn wir dann im Ruhestand sind und irgendwann im Pflegeheim vielleicht, dann hat es ja uns trotzdem einen Großteil vom Leben geprägt. Und je nachdem, was ich da gemacht habe, habe ich vielleicht auch gewisse Interessen zum Beispiel.
Ja.
Und das merkt man dann zum Beispiel auch bei Bewohnern, die eine Demenz entwickeln, kann man sich darauf halt berufen, auf die Fähigkeiten oder so, die man vielleicht im Beruf ausgeübt hat. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte in meiner Prüfung, schon lange her in meiner praktischen Prüfung, einen Bewohner, der war auch ein bisschen demenziell erkrankt, also nicht nur ein bisschen, sondern schon relativ fortgeschritten, was so sein Kurzzeitgedächtnis betrifft. Und ich habe damals als Aktivierung, weil er war in einem handwerklichen Beruf tätig, habe ich Werkzeuge erkennen gemacht. Ich habe dann Werkzeuge aus dem Werkzeugkasten mitgebracht und hatte dann Säge, Hammer und so weiter dabei. Und dann haben wir uns über die Sachen unterhalten.
Weil du das aber auch wusstest von ihm, ne? Das war jetzt kein Zufall, sondern, ja.
Genau. Und dann ist ihm auch das Herz aufgegangen, weil er halt da eine Leidenschaft hatte und dann darüber sprechen konnte. Und wenn man sowas weiß als Pflegender, ist das unglaublich viel wert, weil man dann einen Zugang zu dem Bewohner kriegt.
Ja. Ist wahrscheinlich dann auch was, was so ein bisschen Sicherheit gibt vielleicht. Oder wenn man auf Dinge angesprochen wird, zu denen man viel sagen kann, an die man sich gut erinnert, wo man vielleicht auch Fachkenntnisse hat.
Genau. Und halt vielleicht auch Sachen, wo man vielleicht vermeiden sollte. Das ist ja, also das eine ist ja das, was man gerne gemacht hat, dass man das mit einbindet und dann halt die Sachen, die einen vielleicht teilweise traumatisiert haben oder auch andere negative Emotionen damit verbunden sind, dass man die jetzt nicht unbedingt anspricht oder das Thema umschifft oder einfach vielleicht das komplett umgeht, je nachdem, um was es geht und inwieweit sich es umgehen lässt, aber dass man halt da einfach drauf Rücksicht nimmt.
Ja. Ja, das stimmt. Und du hast es ja gerade schon angesprochen mit der Demenz. Ich war kürzlich auf einem Vortrag oder in so einem Workshop zum Thema Demenz und da ging es eben genau auch um das Thema, weil da hat der Dozent hat so, also der hat auch irgendwie in der Forschung gearbeitet. Und der hat dann so eine Aufnahme abgespielt von so einem Gespräch. Also da ging es jetzt speziell drum um Beziehungsgestaltung bei Menschen mit Demenz. Hm. Und es war eine sehr weit fortgeschrittene Demenz. Also die Person konnte auch kaum noch Wörter formulieren, dass man sie erkannt hat. Ne? Also hat dann immer so Silben halt gebildet. Ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Aber man konnte jetzt den Wortsinn nicht mehr in dem Sinne erkennen. Hm. Und der dieses Gespräch geführt hat, wusste aber auch, die Person war mal sehr aktiv im Musikverein und hat ganz viel, ich erinnere mich gerade gar nicht mehr, welches Instrument es war, Querflöte oder irgendein Instrument auf jeden Fall gespielt. Und hat dann im Gespräch immer so gesagt, ja, und sie haben ja auch viel Musik gemacht früher und so, obwohl jetzt nicht wirklich eine inhaltliche Resonanz kam. Und auf einmal, man hat immer noch nicht den Satz sozusagen verstanden, aber dann fiel mitten in diesen eigentlich unkenntlichen Aneinanderreihung von Silben auf einmal irgendwie so das Wort, ich glaube, es war Flöte oder, also ich weiß nicht, irgendwas, ich erinnere gerade nicht mehr genau das Wort, aber es ist halt, irgendwas hat sich sozusagen, ist ja nochmal gekommen aus diesem Musikthema und man hat dann richtig gemerkt, wie die Person zumindest vom Klang der Stimme und von der Emotion sich irgendwie entspannt und so ein bisschen beruhigt hat. Und das fand ich total krass zu hören.
Auch da gebe ich dir absolut recht. Es gibt gerade auch bei uns, wenn ich so bei uns in die Einrichtung gucke, immer wieder das Beispiel, bei Gottesdiensten ist das so, also wir haben ja regelmäßig Gottesdienst und wenn dann Lieder gespielt werden, so alte Kirchenlieder, dann sind auf einmal die Bewohner richtig textsicher. Also sie können sich nicht mehr mit ihr normal unterhalten, so quasi ein normales Gespräch führen, aber Lieder singen, so in der Kirche gesungen hat oder auch andere Volkslieder oder was halt. Mhm. Aber oft merkt man es tatsächlich bei den Kirchenliedern, die dann sehr irgendwie sehr tief verwurzelt sind in einem und quasi auch so im Gedächtnis bleiben und die singen dann textsicher mit.
Krass.
Finde ich immer wieder ganz arg faszinierend. Mhm. Und auch da ist es halt wichtig, das zu wissen. Sorry, ich wollte
Nee, alles gut. Ich wollte gerade sagen, das heißt gerade, also natürlich in vielen anderen Situationen auch, aber gerade dann, wenn die Person natürlich nicht mehr selbst erzählen und sich äußern kann und dann ist es natürlich wichtig, dass ihr das vorher schon sozusagen irgendwie wisst, dass man dann irgendwie noch drauf Bezug nehmen kann.
Genau. Deswegen ist es ein wichtiger Teil der Arbeit. Was uns immer wieder vor Herausforderungen stellt, ist das Thema, die Biografie fortzuführen. Also wie gesagt, man erfasst ja am Anfang in Anführungszeichen so ein bisschen den Lebenslauf und so weiter und so fort. Aber dran zu denken, wenn man sich so unterhält im Alltag und erzählt jemandem einem was, dass sich das quasi dann auch 2-3 Stunden später mich nochmal dran erinnere, das in die Biografie mit aufnehme, dass mein Kollege, der dann vielleicht am nächsten Tag kommt, das auch dann zukünftig weiß. Das ist so die Herausforderung bei uns im beruflichen Alltag, dass das nicht untergeht. Auch da gibt es ja mittlerweile zukunftsorientiert die Lösung mit sprachgestützter Dokumentation und so weiter.
Ja.
Grundsätzlich ist es aber so, dass dadurch, dass es ja auch immer ein bisschen sympathieabhängig ist, wem erzähle ich das und wem erzähle ich das, ist das auch nochmal was, was man berücksichtigen muss. Ja. Und was uns manchmal vor die Frage stellt, wie wir damit umgehen, wir haben eine Seelsorgerin im Haus, quasi die ist Alltagsbegleiterin, ist aber ausgebildete Seelsorgerin, macht einen super Job, also ist dann auch für die Bewohner quasi im Rahmen von einer Einzelaktivierung so ein bisschen seelsorgerisch da und sie erfährt halt nochmal viel mehr Sachen als alle anderen. Aber sie darf ja natürlich auch nicht über alles berichten. So, es gibt ja dann auch Bewohner, die sagen, sie möchten nicht, dass das erzählt wird oder dass das andere sind. Und dann ist natürlich die Frage, der Bewohnerwunsch steht im ersten, an oberster Stelle. Und dann muss man dann halt auch abwägen, was man überhaupt dokumentiert, damit man auch nicht das Vertrauen zum Bewohner verliert oder der Bewohner nicht das Vertrauen in die Person. Weil das ist ja auch wieder so
eine
Gratwanderung. Sie macht das ganz arg toll. Sie sagt dann zum Beispiel, das Thema einfach ist was, wo im Argen liegt, da nicht drüber sprechen, aber dass wir es zumindest grob wissen, damit wir das Thema dann auch nicht ansprechen.
Ja, dass man darauf reagieren kann. Wie ist das eigentlich? Gibt's, also hat man als Pflegekraft Schweigepflicht?
Nach außen auf jeden Fall. Also das, was innerhalb von der Einrichtung anvertraut wird oder innerhalb von der Biografiearbeit, das unterschreiben wir auch, dass das quasi nicht nach außen getragen wird, außerhalb der Einrichtung.
Ja.
Das ist auch im Rahmen von der Einstellung, dass man das unterschreibt. Genau.
Okay, dann glaube ich, wir haben das Thema mal ganz gut umrissen, mal einen Einblick gegeben, was da eigentlich so passiert. Also ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig spannend und das ist ein Punkt, den ich wirklich gar nicht auf dem Schirm hatte, bevor ich so näher mit dem Pflegeheim zu tun hatte. Klar, dass man ein bisschen was über die Menschen erfährt und dass man auch viel über die Menschen erfährt, ja, aber dass damit auch so aktiv gearbeitet wird und das halt wirklich einen Unterschied macht in verschiedensten Situationen, ob man diese Dinge weiß oder nicht. Das finde ich schon nochmal, ja, spannend einfach zu wissen.
Das zeigt einmal mehr, wie vielschichtig der Pflegeberuf ist.
Ja, total. Und das ist halt nicht einfach nur dieses, ist, man ist dann da halt, ja, sondern man, also wie soll ich sagen, in der Pflege setzt man sich ja wirklich super persönlich und individuell auch mit den Menschen auseinander. Das heißt jetzt nicht, dass es vielleicht in jeder einzelnen Situation gelingt, aber
genau, aber ja. Man versucht, den Bewohner, das ist ja auch unser Pflegeansatz, in den Mittelpunkt zu stellen, personenzentrierter Ansatz und mit allem, was dazugehört. Und die Biografie definiert uns zum größten Teil.
Ja.
Also am Ende des Lebens sind wir eigentlich die Zusammenfassung unserer Erfahrungen, die wir gemacht haben.
Ja.
Und deswegen ist das so unglaublich wichtig für die Pflege. Und ich kann nur wieder betonen, dass es den Pflegeberuf nur noch vielschichtiger macht, weil das mitunter auch echt Spaß macht. Also mir hat Biografiearbeit immer Spaß gemacht, weil ich gerne mit Menschen rede und auch gerne so über die Themen rede, was so Menschen interessiert und was die beschäftigt. Und das ist dann ja so eine Win-Win-Situation. Ich kann gut pflegen und der Bewohner wird gut gepflegt.
Das stimmt. Und weil du gerade sagst, das ist dann die Zusammenfassung der Erfahrungen, die man gemacht hat, das leitet ja so grandios über zu unserem Ratschlag der Woche, in dem wir ja unsere kleine Serie fortsetzen wollen, in dem wir Bewohnerinnen und Bewohner fragen, was ihr Ratschlag ist mit ihrer Lebenserfahrung, worauf es im Leben ankommt und was sie vielleicht auch als Ratschlag jüngeren Menschen mitgeben wollen.
Der Ratschlag der Woche, wenn junge Menschen sich irgendwelche Entscheidungen vorlegen, wäre es gut, diese Dinge lieber zweimal zu überlegen als nur einmal. Denn Dinge, die man einmal entschieden hat, sind schlecht zu korrigieren.
Sehr schön. Wir haben auch noch zur letzten Folge eine Umfrage gestartet übrigens. Falls ihr die noch nicht ausgefüllt habt, macht das voll gerne. Da haben wir nämlich gefragt, wenn ihr irgendwann mal vielleicht im Pflegeheim lebt, würdet ihr lieber geduzt oder gesiezt werden? Die Umfrage gibt es auf Spotify bei der, also unter der Folge sozusagen. Kann man da noch abstimmen. Also macht es gerne noch.
Ja, ich echt mal gespannt.
Mhm. Wir lassen es noch ein bisschen laufen und dann können wir in der nächsten Folge einmal draufschauen.
Das machen wir.
Dann sind wir am Ende der Folge.
Genau, und wie immer sage ich, bleibt gesund und passt auf euch auf.
Tschüssi.
Ciao.